Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Luis Kästen und Fabio Lehnert von Hunderunde. Das ist ein Social Business. Die beiden verkaufen über Shopify Produkte und ein Viertel der Einnahmen wird an Tiere in Not gespendet. Wie die beiden auf die Idee gekommen sind, wie sie gemeinsam dieses Unternehmen gegründet haben, welche Schwierigkeiten und Stolpersteine ihnen im Weg lagen, in welche Richtung sich das Projekt in Zukunft entwickelt und wie Social Business funktioniert. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt im folgenden Gespräch mit Luis und Fabio. Viel Spaß!
Ja, hi, ich bin der Fabio.
Ich bin der Luis.
Und wir sind beide die Gründer von Hunderunde, dem neuen sozialen Startup, das sich für Tiere in Not einsetzt. Um es kurz und knackig zu halten, was ist unser Geschäftsmodell oder was machen wir überhaupt bei Hunderunde? Wir haben uns die Frage gestellt, okay, wie können wir den Konsum sozialisieren? Das heißt, jeder Hundebesitzer braucht Näpfe, braucht Futter, braucht Leckerlis. Und unsere Aufgabe ist es, Produkte herzustellen, nachhaltig sozial herzustellen und diese zu verkaufen. Und jedes Produkt, was wir verkaufen, hilft gleichzeitig Hunden in Not. Wir sind momentan in Rumänien sehr oft tätig, weil dort das größte Problem der Straßenhunde ist. Und das ist unser Prinzip. Wir wollen die Produkte, die wir haben, mit dem Hundebesitzer verbinden und seiner eigenen Fellnase, sozusagen, dass man da eine Verbindung aufbaut und gleichzeitig einen größtmöglichen Impact zu leisten für Straßenhunde in Not.
Mhm. Das klingt ja super spannend und eigentlich auch total einleuchtend. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also wo kommt ihr her? Wie seid ihr zusammengekommen und wie ist diese Idee entstanden für Hunderunde?
Genau, dann mache ich mal gerade weiter. Also Fabio und ich, wir sind eigentlich schon immer mit Tieren aufgewachsen. In meinem Fall jetzt speziell, meine Mutter ist Tierärztin, meine Schwester ist angehende Tierärztin, mein Vater arbeitet in einem Verlag und hat da die Tier- oder den tiermedizinischen Teil übernommen. Und das heißt, wir hatten schon immer irgendwie so einen Bezug zu den Tieren. Und ja, es hat eigentlich alles angefangen, als ich 2018 ein Studium gemacht habe, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also es war wirklich, ja, ich habe mich da eigentlich nur durchgequält. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nee, das kann so nicht weitergehen. Habe einen Schlussstrich gezogen und habe mir gedacht, ja, jetzt musst du mal weg und bin dann kurzerhand nach Asien geflogen, habe eine mehreremonatige Reise gemacht nach Thailand und Kambodscha, bin da rumgereist, habe viel gesehen und dort ist mir eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, wie die Verhältnisse der Straßenhunde sind. Also ich wusste natürlich vorher, dass es Straßenhunde gibt, habe das aber noch nie so bewusst wahrgenommen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, zurück in Deutschland habe ich mich mit Fabio durch einen Zufall getroffen. Also wir kannten uns schon immer von der Grundschule an, haben uns aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann haben wir uns wiedergefunden durch ein Buch, was ich in meiner Instagram-Story gepostet habe. Und da hat mir Fabio geschrieben und dann haben wir uns getroffen, sind ins Gespräch gekommen. Und ja, dann habe ich ihm halt erzählt von allem Möglichen, unter anderem auch von der Reise. Und bei dem Thema Straßenhunde hatte ich dann irgendwie gefühlt seine ganze Aufmerksamkeit und da wir beide schon immer so ein bisschen in die Richtung orientiert waren, hey, wir wollen irgendwas Eigenes machen, irgendwie gründen, ja, haben wir dann überlegt, wie wir gemeinsam dieses Problem der Straßenhunde lösen können. Und das hat dann halt ganz banal angefangen. Was wir immer ganz gerne erzählen, ist, wir wussten halt, okay, wir wollen was tun, wir wollen helfen, wir wollen Straßenhunden in Not helfen und dann haben wir halt überlegt, also wir hatten noch überhaupt gar keine Ahnung, wo das Problem am größten ist, haben uns damit auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Wie gesagt, wir wussten einfach nur, wir wollten helfen. Und die erste Idee war dann, wir bauen ein Tierheim auf Madagaskar. Warum Madagaskar? Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das war natürlich völlig, völlig...
Eine völlige Schnapsidee.
Genau, war das, ja. Völlige Schnapsidee. Aber haben dann halt nach und nach recherchiert, haben herausgefunden, okay, hey, in Rumänien ist das Problem am größten. Mhm. Und auch Thema Startkapital. Wir hätten zwar einmal irgendwie ein Tierheim aufbauen können, klar, hätte man dafür auch Startkapital sammeln müssen, aber danach, was wäre halt danach? Danach hätten wir halt keine weiteren finanziellen Mittel irgendwie, um noch irgendwas anderes zu machen. Und deswegen haben wir halt einen Weg gesucht, wie wir halt langfristig unterstützen können und konstant und nicht halt nur einmal irgendwie was spenden und danach war es das, sondern halt einen Weg gesucht, langfristig zu unterstützen. Haben uns dann umgeschaut, haben Unternehmen wie 4Ocean uns angesehen, die das halt ganz cool machen. Ich weiß nicht, einige kennen das vielleicht, die holen mit jedem Armband, was verkauft wird, ein Kilogramm oder ein Pound Meeresmüll aus dem Meer und haben das dann einfach mehr oder weniger übertragen. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Und so haben wir halt angefangen, zu bewegen.
Und ganz kurz noch dazu anhängend, was Luis gerade gesagt hat. Wir hätten halt irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne machen oder auch irgendwie eine andere Kampagne, eine GoFundMe-Kampagne, wo wir irgendwie Geld sammeln und das dann halt irgendwie ein Tierheim bauen, wie zum Beispiel auf Madagaskar, was natürlich eine Schnapsidee war. Aber was Luis gerade gesagt hat, wir wollten langfristig und nachhaltig helfen und sind dann halt auf das Konzept des Social Business aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, hier haben wir die drei Säulen, das Wirtschaftliche, das Nachhaltige und das Soziale. Hier können wir all unsere Ziele auch irgendwie mit verbinden, weil wir wollten das Ganze halt mit einer wirtschaftlichen Perspektive betrachten. Und das war halt eine Möglichkeit für uns zu sagen, okay, hier können wir wirklich ein nachhaltiges, soziales Business aufbauen, was wirklich einen großen Impact leistet. Und so kam es dann eigentlich zu Hunderunde, dem sozialen Startup.
Und was genau verkauft ihr da jetzt? Also die Idee des Social Business, dass ihr Produkte verkauft und mit diesem E-Commerce sozusagen weiterhin einen Cashflow habt, um weiterhin den Tieren zu helfen. Das ist die Grundidee, oder?
Richtig, genau. Das ist die Grundidee, richtig.
Genau. Und was verkauft ihr? Ihr habt schon diese Armbänder angesprochen, die diese Ocean-Firma macht. Wie sieht das bei euch aus?
Genau, bei uns ist es, wir haben gestartet halt mit einem einfachen Produkt, weil wir wollten halt so schnell es geht starten, was man halt auch Gründer braucht. Man braucht irgendwie so ein MVP, so ein Produkt, wo man halt wirklich starten will, wo man viel testen kann, okay, gibt es da überhaupt irgendwie Anklang? Und haben gesagt, okay, wir wollen Armbänder machen. Armbänder sind erstmal kein schwieriges Produkt, aber wir haben gesagt, okay, wir nennen das nach verschiedenen Hunderassen, wie das Mischlingsarmband, das Labrador-Armband, das Golden Retriever Armband und haben dann gemerkt, dass die Leute eine Verbindung zu ihrem eigenen Hund aufbauen mit unseren Armbändern. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, ich habe einen Golden Retriever zu Hause, dann habe ich eine hohe Affinität, mir das Golden Retriever Armband zu holen, weil ich weiß, meinem Golden Retriever zu Hause geht es sehr, sehr gut, aber ganz vielen anderen Hunden, zum Beispiel in Rumänien oder auch weltweit, denen geht es nicht so gut. Und das wäre dann für mich eine Win-Win-Situation. Also hole ich das Golden Retriever Armband und helfe gleichzeitig Hunden in Not. Das ist erstmal so der Grundgedanke bei den Armbändern und ist auch immer noch unser Hauptprodukt. Dann sind wir mittlerweile auch bei Futternäpfen, wo auch dasselbe Spiel ist. Jeder Napf füllt nicht nur deinen Napf zu Hause für deinen Hund, sondern auch für einen Straßenhund in Rumänien. Wir haben tatsächlich auch letztes Jahr unser eigenes Buch veröffentlicht von 240 Seiten. Das hat auch 8 Monate Zeit gekostet, ein eigenes Buch zu schreiben. Aber da haben wir auch unseren kleinen Traum irgendwie erfüllt. Und jetzt in Zukunft, was unser größtes Projekt wird für 2022, sind nachhaltige und soziale Leckerlis für den Hund. Und da wollen wir uns jetzt nächstes Jahr rantasten.
Mhm. Diese Armbänder sind ja Sachen, die man wahrscheinlich nur so einmal verkauft, oder? Also irgendwann sind alle Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen versorgt mit so einem Armband. Also für mich läge jetzt nahe, irgendwie so Produkte zu verkaufen, die man als Hundebesitzerin auch braucht. So wie Hundenapf ist auch vielleicht eine einmalige Sache. Gibt's so, ihr spendet ja Futter durch den Verkauf. Gibt's auch die Idee, einfach Futter zu verkaufen? So, dass man kauft 1 Kilo Futter und 1 Kilo wird gespendet, solche Sachen?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich war das auch ein sehr großes Learning von uns jetzt in den letzten Monaten. Also erstmal zu den Armbändern, da ist uns auch aufgefallen, ja, die Leute kaufen es einmal, kaufen dann vielleicht nochmal ein anderes, verschenken es noch einmal, aber dann war es das halt erstmal. Genau da, deswegen auch die Idee mit den Hundeleckerlis, da haben wir auch echt einen coolen Ansatz gefunden, weil da gibt's noch so unglaublich viel Nachholpotenzial, was Thema sozial und nachhaltig angeht, dass wir uns da halt eben jetzt Anfang des Jahres rantasten und tatsächlich haben wir auch eine Spendenpage, wo man ganz regulär, wenn man jetzt sagt, hey, ich finde die Hunderunde so cool, was die machen, ich möchte die gerne einfach so unterstützen, ohne jetzt irgendwie was zu kaufen, dann bieten wir das natürlich auch auf unserer Webseite. Das ist dann unterteilt in zum Beispiel, du kannst einen Futtersack spenden, du kannst eine Spritze spenden, also für medizinische Versorgung, Kastration und auch Aus- und Aufbau von neuen Tierheimen. Genau,
ja. Und wie ist die Grundidee? Wollt ihr das, also lebt ihr davon schon hauptberuflich oder ist das so ein ehrenamtliche Geschichte. Also man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen, es ist zwar eine Firma, oder wie habt ihr das gegründet? Also erklärt mal so ein bisschen den Business-Hintergrund, wie ihr das aufgebaut habt.
Ein sehr, sehr guter Punkt, wo wir auch in den letzten Monaten und Jahren auch natürlich die Fragen hatten und auch viele große Learnings hatten. Wir sind momentan noch eine GbR, wollen aber jetzt Anfang des Jahres zu einer GmbH wechseln Und Luis und ich haben es bisher auch oder machen es gerade bisher noch neben Teilzeitjob und neben Studium. Aber es ist halt gefühlt irgendwie ein Hauptjob, weil man ja auch irgendwie Samstag, Sonntag auch natürlich am Start ist, wie es halt so, wie jeder Gründer irgendwie. Man versucht auch die Zeit zu nutzen, die Freizeit zu nutzen, die man hat. Aber wir verdienen selbst einen ganz kleinen, geringen Teil. Also das sind irgendwie nur 200-300 Euro im Monat. Davon können wir aber nicht leben. Das ist ganz klar. Davon können wir auch keine Wohnung bezahlen. Aber das ist auch ganz normal. Am Anfang ist es immer so, man versucht immer ganz, ganz viel zu reinvestieren. Man versucht, sage ich mal, das eigene Baby groß zu machen, dass es wachsen kann. Und das ist auch der Sinn dahinter. Aber wie gesagt, ab dem 1.2. nächstes Jahr wollen wir das Risiko eingehen, wollen ins ja kalte Wasser springen, sage ich mal. Das ist so das Ziel bisher, dass wir das ab dem 1.2. Hunderunde dann wirklich Vollzeit machen können. Das wäre der größte Wunsch und der größte Traum von uns, weil es hat so viel Möglichkeiten, es hat so viel Chancen, wirklich einen Impact zu leisten und müssen aber die Zeit sinnvoll nutzen, weil wir alle haben irgendwie nur die 24 Stunden am Tag und gutes Zeitmanagement ist da besonders sehr, sehr wichtig.
Vielleicht noch eine Sache anzufügen. Also wir haben was natürlich, also was wo ich glaube, dass wir schon stolz drauf sein können, ist, dass wir bisher neben Studium und Arbeit mehr als 100.000 Euro für den Tierschutz spenden konnten. Ja. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was cool ist. So, ne?
Ja, man muss sich da halt auch immer überlegen, wir haben mit Hunderunde mit 21 angefangen, also die Idee kam so mit 21 Jahren und wir sind beide jetzt 24 Jahre. Was macht man so in den jungen Jahren, so mit 21, 22, 23? Da ist man halt meistens irgendwie, man versucht irgendwie noch Spaß im Leben zu haben. Aber wir haben gesagt, okay, hey, wir wollen irgendwie was leisten, wir wollen wirklich was bewegen. Lass uns unsere Zeit irgendwie sinnvoll nutzen und wirklich etwas aufbauen, was wir irgendwie zurückgeben können. Und deswegen, wir sind einfach total stolz darauf, dass wir schon mehr als 100.000 Euro gespendet haben.
Aber wir haben natürlich auch immer noch Spaß im Leben.
Ja. Ja, nicht. Nee, anderen Spaß. Ich sag mal anderen Spaß.
Ja, Spaß ist ja subjektiv. Und Tieren zu helfen, die in Not sind, ist ja auch eine Freude, ein Spaß. Also ja. Das ist ja auch was Erfüllendes, was ihr da macht. Genau. Man sieht es auf eurer Webseite auch, auf hunderunde.shop ist die Seite, gell?
Genau.
Dass ihr schon 41.000 Kilo Futter für Hunde in Not gespendet habt und 523 Kastrationen, weil auch das ja ein wichtiges Thema ist in Tierheimen, dass die Straßenhunde sich nicht noch mehr vermehren und noch mehr Leid erzeugt, oder?
Auf jeden Fall. Also Kastration ist eines der wichtigsten Punkte, um das Leid der Straßenhunde langfristig zu beenden. Wir sagen immer so, Kastration und aber auch Aufklärung über die Verhältnisse, gerade auch vor Ort, sind so die wichtigsten Punkte, weil es kann sich langfristig nichts ändern, wenn die Menschen auch gar kein Bewusstsein für die Tiere haben. Es ist teilweise, also wir waren ja jetzt schon 7 Mal insgesamt in Rumänien auch vor Ort, um mit anzupacken, zu helfen. Und klar, man hat Leute, Menschen, die sind super tierlieb, die geben alles für die Hunde, aber man hat natürlich auch Leute, was man auch ihnen nicht vorwerfen kann, weil sie kennen es halt einfach nicht anders, sie leben halt selber in sehr ärmlichen Verhältnissen, die dann teilweise vor unseren Augen dann Hunde, die sich irgendwie vor der Hitze versteckt haben, mit Steinen beworfen haben, einfach so, obwohl die einfach nur an dem Hund vorbeigefahren sind. Also da fehlt halt wirklich noch eine Menge Aufklärungsarbeit und das wollen wir auch in Zukunft angehen, wirklich auch mit Bildungsprojekten an Schulen, dass man da hingegen auch was bewegen kann und da auch langfristig dann eine Veränderung herbeiruft. Aber unser Prinzip ist auch so ein bisschen, wir sagen ja, mit jedem Produkt füttert man Straßenhunde und das ist halt so, kann man sich so vorstellen wie so ein Domino-Effekt. Man, durch das Füttern schaffen wir es Tierheimen, die Futterkosten abzunehmen. Dadurch bleibt natürlich mehr Geld übrig, um Hunde medizinisch zu versorgen und vor allen Dingen zu kastrieren und eben langfristig was bewegen zu können. Also mit einer kleinen Sache kann man auch einen großen Impact leisten, wenn man zusammen dran arbeitet.
Wie sieht es denn genau aus? Also wenn ich jetzt so eine Kette kaufe, dann kauft ihr Futter in meinem Namen sozusagen ein und wie ist dann der Prozess? Wie geht's dann weiter? Was sind so die Abläufe, die dann passieren? Wie landet das Futter dann schlussendlich beim notleidenden Hund?
Ja, genau. Ein sehr guter Punkt, den wir auch versuchen, in die Customer Journey irgendwie mit zu implementieren durch E-Mails, aber auch durch vor allem Instagram, dass wir immer zeigen, hey, wann die Spenden ankommen. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte jetzt ein Produkt kaufen, dann schauen wir uns Ende des Monats immer an, okay, wie viel ist jetzt zusammengekommen, rechnen das durch, haben dann einen bestimmten Betrag XY. Diesen Spendenbetrag schicken wir dann sozusagen nach Rumänien und von dort an wird dann, da haben wir einen Futterhersteller oder so eine kleine Kooperation, der holt dann Futter und liefert es dann zu unserer Tierschutzpartnerin Mirela nach Rumänien, die sich gerade um 300 Straßenhunde kümmert. Und meistens kommt immer eine Futterlieferung im Monat an. Und dann schickt sie uns natürlich auch Videos, Content, und diesen nehmen wir, recyceln den und posten den auf Instagram, weil für uns ist das ganz, ganz wichtig, den transparenten Weg zu zeigen, okay, was passiert jetzt? Weil es ist auch immer so, egal bei welcher Organisation man spendet, man hat immer so ein bisschen diesen, okay, kann ich denn jetzt vertrauen? Wie ist es, kommt das wirklich alles an, so wie die es jetzt sagen? Und das versuchen wir mit Hilfe, vor allem Instagram, da sind wir sehr, sehr stark, da haben wir jetzt mittlerweile mehr als 50.000 Follower, die uns da schon seit 2 Jahren begleiten, versuchen wir es ganz transparent, ganz authentisch zu erklären. Und das ist eigentlich so der Weg. Also am Ende des Monats schauen wir uns immer an, was ist zusammengekommen? Geld geht nach Rumänien, Futter wird gekauft, Tierheim bekommt das Futter. Und dann recyceln wir den Content und posten es.
Das heißt, wie habt ihr dort Partnerinnen gefunden, die für euch das dann übernehmen? Also seid ihr dann vor Ort gereist, habt mit vielen Leuten gesprochen oder wie habt ihr da was aufgebaut, was vertrauenswürdig ist?
Bei der Partnersuche haben wir uns zuerst an deutsche Vereine gewendet. Die haben uns dann Kontakte nach Rumänien vermittelt. Wir sind hingeflogen, haben uns mit denen auseinandergesetzt, haben mit denen gesprochen und haben auch geschaut, okay, hey, wo kann man vielleicht noch am meisten was bewegen? Und dann sind wir eben zu unserem jetzigen Partner gekommen, der Cheerful Kindergarten, also glücklicher oder fröhlicher Kindergarten, auch übersetzt. Und da haben wir uns für diese entschieden, weil die hat halt noch mega viel Unterstützung gebraucht. Also sie war noch ganz am Anfang und bei ihr konnte man halt auch noch wirklich was aufbauen und konnte auch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen haben wir uns dann am Ende für Mirela im Cheerful Kindergarten entschieden.
Ganz kurz da auch noch eine Nebeninfo. Wir haben auch 2019 auch eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. 2019 im Dezember war das. Die ist 35 Tage gelaufen und haben da auch Geld gesammelt für das Tierheim und konnten da 11.500 Euro zusammenbekommen. Und dieses Geld haben wir genommen, um das Tierheim von Mirela in Rumänien mit aufzubauen. Und das ist wirklich jetzt gigantisch, was da jetzt in den letzten Monaten, ja sogar Jahren schon passiert ist. Und wir sind auch stolz darauf, irgendwie unseren Teil dazu beigetragen haben, dass dort jetzt 300 Hunde Zuflucht finden, ja, von der Straße gerettet werden können und halt aufgepäppelt werden können, kastriert werden können. Wir haben eine eigene medizinischen Raum dort, wo immer auch eine Kastrationskampagne von uns läuft. Und da sind wir auch extrem stolz, dass wir da Mirela und Dragos ist ihr Ehemann, die machen das zu zweit als Partner langfristig gewonnen haben.
Erzählt doch mal so ein bisschen, wie ihr dann wirklich so zur Firmengründung gekommen seid. Also ihr beide hattet ja dann die Idee, habt euch davon gegenseitig überzeugt, habt dann angefangen, okay, jetzt GbR ist ja relativ schnell, man muss ja eigentlich nur sagen, man ist eine GbR, oder? Aber wie ging es dann weiter so? Habt ihr dann irgendwie versucht, auch Investoren zu finden oder was waren da so die ersten Schritte?
Also im Grunde genommen war es tatsächlich am Anfang erstmal so, wie gesagt, Luis und ich wussten, okay, wir wollen unbedingt was ändern, wir wollen was machen, wollen aber auf jeden Fall ein langfristiges, nachhaltiges Modell aufbauen und sind dann, wie gesagt, auf das Thema Social Business aufmerksam geworden. Da es leider in Deutschland noch keine optimale Rechtsform für ein Social Business gibt, sind wir halt erstmal, was du auch eben gesagt hast, auf eine GbR. Das kann man schnell machen, dauert 10 Minuten und dann hat man eine GbR gegründet sozusagen. Und sind dann tatsächlich aber erstmal, bevor wir irgendwas gemacht haben, sind wir erstmal nach Rumänien geflogen, das allererste Mal, und haben uns das Problem halt vor Ort selbst angeguckt, um wirklich herauszufinden, okay, wie dringend ist dieses Problem auch überhaupt da? Und das war für uns einfach super wichtig, weil es in uns irgendwie so ein gewisses, ja, eine Motivation, das Feuer irgendwie in uns entfacht hat, dass wir immer weitermachen wollen, weil das Problem kam uns irgendwie so nah, wir haben es wirklich gefühlt und wir sind immer noch so heiß darauf, wirklich was zu verändern. Und das war eigentlich so der Startschuss, dass wir gesagt haben, okay, let's go. Wir brauchen jetzt ein kleines, ein einfaches Produkt. Wir müssen jetzt direkt starten. Wir müssen jetzt zusammen ein Modell aufbauen, ein Geschäftsmodell aufbauen, was wirklich nachhaltig ist. Und so war eigentlich der Gang. Wie gesagt, wir sind bisher immer noch eine GbR. Das soll sich jetzt im nächsten Jahr ändern. Aber das ist eigentlich so, wie wir es gemacht haben. Also erstmal haben wir geguckt, okay, welches Problem gibt es? Problem identifiziert, versucht dieses zu lösen und dann wollten wir halt einfach sagen, wir wollen ja Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems.
Habt ihr Menschen in eurem Umfeld oder KundInnen, die dann sagen, warum rumänische Hunde, haben wir nicht in Deutschland auch Hundeprobleme und Tiere, die leiden? Ist das irgendwie ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt's immer. Also wir, gerade auch im Tierschutz, gibt's halt immer Leute, die halt sagen, ja, oder die halt vieles immer ein bisschen besser wissen, aber es ist halt so, viele Hunde aus Rumänien sind halt auch im deutschen Tierheim, das ist der erste Punkt, also viele Hunde, die im deutschen Tierheim sind, kommen halt aus Rumänien und der Punkt ist einfach nur, dass wenn man sich mal Europa ansieht, ist es in Rumänien einfach deutlich, deutlich am schlimmsten, weil es ist teilweise so, dass die Hunde auf offener Straße eingefangen werden, in öffentliche Tötungsstationen geschickt werden und dann nach 2 Wochen wirklich auf schlimmste Art und Weise einfach umgebracht werden. Wir haben uns auch schon einige von diesen Tötungsstationen angesehen. Und das ist wirklich, also wenn man da durchgeht, man sieht die Hunde und man weiß, okay, hey, viele von denen haben vielleicht nur ein paar Tage, vielleicht nur ein paar Stunden zu leben. Und das ist halt in Rumänien ein Geldgeschäft. Die Leute, die Hunde da töten, die kriegen halt für jeden getöteten Hund Geld und nicht wenig. Und das ist halt ein riesen, riesen Problem. Und ich meine, letztendlich ist es für uns so, Hauptsache man hilft irgendwie. Ja. Letztendlich ist es egal wo, Hauptsache man hilft, man tut was Gutes. Und das sollte, glaube ich, der Fokus von dem Ganzen sein. Und natürlich schließen wir nicht aus. Wir haben natürlich auch schon an deutsche Tierheime teilweise mal was gespendet und so weiter. Aber wir wollen das ja ausweiten und immer größer machen. Und dann gehen wir natürlich auch in andere Länder, auch in Deutschland machen wir dann eventuell noch was. Also die Pläne sind noch alle offen. Aber wir müssen halt erstmal starten, erstmal klein anfangen und uns dann sozusagen immer weiter aufbauen.
Ja, und ich finde es auch immer falsch, Probleme miteinander aufzuwiegen. Also nur weil das eine macht das andere ja nicht schlechter, oder? Also man hilft doch dort am besten, wo erstmal die Not am größten ist.
Auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt ja schon gesagt, neue Produkte. Erklärt mal so ein bisschen, wie kommt man denn an so Produkte? Das ist ja immer auch das, was man als Gründer, Gründerin als erstes als Problem hat. Ihr seid jetzt ja nicht wahrscheinlich hergegangen und habt selber Armbänder geknüpft, gehe ich mal davon aus. Wie seid ihr da an vorangegangen?
Ja, tatsächlich ist gut, dass du das sagst, weil tatsächlich das haben wir versucht, selbst halt Armbänder zu knüpfen. haben dann, Luis und ich sind da so, ja, so, was das angeht, nicht so, ja, wir haben zwei linke Hände, sind wir nicht so begabt, sage ich mal. Haben es dann ein, zweimal probiert und haben gesagt, okay, ey, das können wir auf gar keinen Fall verkaufen. Das zieht man einmal an, dann fällt das ganze Ding wieder auseinander. Da muss man natürlich erstmal schauen, wie man halt professionelle Partner, professionelle Hersteller findet. Das haben wir gemerkt, ist einer der aufwendigsten Dinge, ne? Also wirklich einen Hersteller zu finden, der zu dir passt, irgendwie zu deinen Werten passt. Das ist wirklich super schwierig. Das erinnert so ein bisschen immer wie so eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ich glaube, da kann ich auch für viele Gründer irgendwie mitsprechen. Das ist wirklich super schwierig. Aber wenn man sich auf den Weg macht, wenn man wirklich die Zeit sinnvoll nutzt, dann findet man die Partner und kann mit dem halt gemeinsam coole Produkte, Design entwickeln. Und haben wir es auch gemacht, wie zum Beispiel mit den Armbändern, aber auch wie zum Beispiel unsere Merchandise-Kollektion, die aus Stoffresten der Groß- und Kleiderindustrie besteht. Das auch nochmal kurz, also das war uns auch super wichtig, dass wir schauen, okay, Thema Kreislaufwirtschaft ist uns auch ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema, wie können wir ressourcensparend produzieren und ressourcensparend auch Produkte neu entwickeln. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich auf den Weg macht, die Zeit sinnvoll nutzt, zu suchen, vor allem Thema, wenn man in Asien unterwegs ist, hilft Facebook häufiger, weil so die Hersteller haben Homepages in Asien, ist jetzt nicht so groß geschrieben, da ist so ein Aushängeschild. Da am besten ein kleiner Tipp, wenn man Hersteller aus Asien sucht, die auch auch gut sind, dann vielleicht mal über Facebook probieren. Da findet man dann auch meistens coole Hersteller, gute Hersteller. Als kleines Beispiel, nur dass jeder mal so ein Gefühl dafür kriegt, für den Hersteller, für die Hoodies und die T-Shirts, haben wir fast ein halbes Jahr gebraucht, da diesen Hersteller zu finden. Geht sicherlich auch schneller über, wenn man gute Kontakte hat, wenn man ein großes Netzwerk hat. Aber auch wir mussten ja irgendwo anfangen, bei Null anfangen. Mhm. Dann ist es natürlich am Anfang ein bisschen schwieriger. Also das zum Thema Produktentwicklung, Hersteller.
Und dann habt ihr euch Muster schicken lassen und euch dann schlussendlich für ein Produkt dann entschieden, oder? So der klassische Weg.
Genau, ja. Also wir haben uns tatsächlich, muss man so sagen, wir haben uns sehr, sehr stark immer an anderen Unternehmen orientiert zu Beginn, weil wir einfach geschaut haben, okay, hey, was funktioniert, wie können wir das auf uns übertragen, ganz easy, ganz simpel, aber jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, dass wir halt sagen, hey, wir sind jetzt schon einigermaßen lange in der Nische unterwegs, in der Hundenische, wir wissen, okay, was interessiert die Leute, was brauchen die Leute eventuell, wo gibt's vielleicht noch Probleme, und jetzt sind wir heute auch gerade dabei, gerade auch in Bezug auf die Leckerlis, wirklich was zu entwickeln, was komplett Neues zu machen. Was es halt so auch noch nicht gibt und wo wir glauben, das könnte halt ganz gut funktionieren. Also wir tasten oder wir haben uns da bisher immer ganz, ganz langsam rangetastet.
Ja. Vielleicht auch da noch kurz, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Prototypen haben oder so, sei es jetzt als Beispiel die Leckerlis oder auch ein was anderes, wir gehen immer, und das machen wir bewusst, wir gehen immer mit der Community in die Entwicklung rein und fragen, hey, Community, was können wir besser machen? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Weil am Ende des Tages können das Produkt richtig cool sein für mich und Luis. Ja, wir sind die Einzigen, die es cool finden. Wenn und da draußen die Leute es aber nicht cool finden, dann kann man es auch vergessen. Das heißt, auch hier versucht immer, oder wir versuchen immer, Menschen mit ins Boot zu holen, die am Ende des Tages auch unsere Kunden sind, weil die uns einfach ein ganz ehrliches Feedback geben und das wissen wir so zu schätzen. Arbeiten wir sehr, sehr viel mit Umfragen, ja, auf Instagram, fragen die Personen auf Instagram selber in den Direct Messages, hey, was können wir verbessern und so weiter und so fort. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, unbedingt die Kunden immer fragen nach Verbesserungen und da versuchen auch irgendwie ein geiles Feedback-System aufzubauen, ja, was in sich selbst immer ganz gut funktioniert. Da gibt's ja auch mittlerweile ganz tolle Apps, die auch sehr, sehr gut zum Beispiel mit Shopify verknüpfbar sind, die man gut nutzen kann.
Mhm. Ja, gutes Stichwort. Wie seid ihr denn überhaupt auf Shopify gekommen? Also war das sofort die erste Wahl? Habt ihr verschiedene Dinge ausprobiert? Habt ihr erstmal ein kleines Blog angefangen? Wie war das?
Ja, tatsächlich hat man recherchiert, aber wie es halt so ganz am Anfang ist, hat man dann irgendwie so mal bei YouTube geschaut und da hat jeder, wirklich jeder irgendwie gefühlt Shopify empfohlen, dass das das Beste ist. Und ja, dann haben wir es einfach schlicht und ergreifend direkt auch ausprobiert und eigentlich bis zum heutigen Punkt sind wir super zufrieden damit. Es gab nie irgendwie krasse Probleme. Also wirklich die ganzen Plugins, die man da hat, die Möglichkeiten, die sind ja wirklich nahezu unbegrenzt. Deswegen ja, sind wir da super zufrieden und werden auch höchstwahrscheinlich nicht davon wechseln. Deswegen, ja.
Also keine anderen Versuche vorher gehabt. Ich höre auf die Story so, wir hatten sehr viel Pain und dann kamen wir zu Shopify. Ja,
ich habe nur mal zwischenzeitlich Webseiten mit WordPress mal gebaut, aber das ist halt irgendwie klar, das funktioniert auch, aber ja, es ist halt irgendwie im Vergleich zu Shopify deutlich komplizierter und irgendwie deutlich anstrengender. Deswegen, also ich kenne schon andere Baukastensysteme, aber
mit Wix haben wir auch
mit immer. Wix, genau, haben wir auch mal. Aber im Vergleich zu Shopify ist das natürlich nichts. Gerade auch im Bereich Online-Shop.
Ja, ist schon unschlagbar. Also wir sind super, super stolz, dass wir die Entscheidung direkt am Anfang gut getroffen haben.
Ja. Gab es denn auch Entscheidungen, die ihr nicht so gut getroffen habt? Das ist ja auch immer ein interessanter Aspekt. Also gibt es Sachen, wo ihr sagt, oh, das ist überhaupt nicht, hat überhaupt nicht funktioniert, hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt mal abgesehen davon, von der Idee, selber Armbänder zu knüpfen.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre, ich sage immer so, ich bin Fan von Studieren, ja, ist halt irgendwie alles super theorielastig. Aber das, was wir in den letzten 2 Jahren gelernt haben, durch Hunderunde es einfach selbst zu probieren, das hätte uns kein Studium, glaube ich, der Welt irgendwie geben können. Also so verdammt viele Learnings hatten wir, vor allem jetzt in den letzten 2-3 Monaten, ne, kam uns wirklich einige Sachen auf, weil der Grund war ganz einfach, am 1.10., da hole ich jetzt einmal kurz aus, waren wir an dem Punkt, wo Luis und ich am Ende waren. Also wir waren wirklich am Ende. Wir waren fast, also was heißt fast, wir waren K.O., also wir waren finanziell komplett pleite. Dann haben wir irgendwie am 1.10. auf unser Konto geguckt, ja, mussten noch irgendwie Rechnungen in der Höhe von 12.000 bis 15.000 Euro zahlen, gucken aufs Konto und haben da irgendwie nur noch 1.000 Euro und dann denkt man sich als Gründer, oh Mist, okay, was ist jetzt gerade passiert? Was haben wir in den letzten 3, 4, 5, ja, vielleicht sogar 1, 2 Jahren irgendwie falsch gemacht? Haben wir irgendwas falsch aufgebaut? Und sind dann aber, haben für uns eine Lösung gefunden, haben transparent, authentisch über unsere Probleme gesprochen, über LinkedIn, über Instagram und haben da so viel Hilfe angeboten bekommen, ja, von Unternehmern, die sich mit uns ausgetauscht haben. Auch hier Props an Daniel von Concrete Jungle, mit dem habe ich auch vor 3 Wochen oder 3 Wochen auch mal geschnackt, der da auch einige Tipps und Infos nochmal gegeben hat. Haben sich so viele Menschen angeboten, hey, lass mal austauschen, vielleicht können wir da irgendwie uns zusammensetzen, mal hell und einfach mal gucken, was passiert ist. Und wir hatten in den letzten 3 Jahren 3 große Probleme identifizieren können. Erster Punkt ist Produktpolitik. Was wir gerade am Anfang schon gesprochen haben, wir haben kein Produkt, was immer wieder mal gekauft wird, wie zum Beispiel Leckerlis, wenn jetzt hier ein perfektes Beispiel, braucht jeder Hundebesitzer und kommt immer jeden Monat wieder. Perfektes Beispiel. Mhm. Wenn man da irgendwie noch einen Mehrwert in einen sozialen Impact leistet, perfekt. So, aber einen Armband kauft man sich einmal, einen Napf kauft man sich einmal und das war's. Erstes größtes Learning. Zweites größtes Learning ist, bei einem Social Business geht es immer um drei Säulen. Das Wirtschaftliche, das Ökologische, also das Nachhaltige und das Soziale. Und wir hatten in den letzten zwei Jahren das Wirtschaftliche leider, was heißt komplett vernachlässigt, aber wir hatten es definitiv, also wir haben stark vernachlässigt. Das heißt, die beiden Säulen, das Nachhaltige und das Soziale, war bei uns immer first. Wir haben immer Entscheidungen nach diesen beiden Säulen getroffen, aber das Wirtschaftliche haben wir immer so ein bisschen als sekundär gesehen. Hm. Ja, natürlich zieht das irgendwann einem die Beine weg, weil wir spenden, oder ja, wir spenden halt 20 bis 25% unseres Umsatzes, spenden wir. Und das machen tatsächlich wenige soziale Startups.
Niemand.
Das ist halt schon eine Menge. Und da hatten wir auch Gespräche und meinten, ey Fabio, Luis, ihr habt ein großes Herz, aber das ist absolut geisteskrank. Wie könnt ihr denn so ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen? Wie hat das überhaupt in den letzten zwei Jahren so lange...
Wie hat das überhaupt funktioniert?
Ja, genau, ja. Wie hat das überhaupt funktioniert? Und da haben wir gesagt, hey, wie? Ist doch gut. Ich meine, wir können doch uns freuen. Ja, aber ey, ihr wollt doch was langfristig aufbauen, was Nachhaltiges aufbauen. Also ja, klar, stimmt. Und das war auch einer der größten Learnings, also dieser Punkt. Und letztes großes Learning, Liquiditätsplanung. Also ist zwar so ein bisschen Tabellensachen und so weiter, aber gibt's ja auch schöne Tools, die man auch hier natürlich mit der Bank gut verknüpfen kann und so weiter und so fort. Fehlende Liquiditätsplanung, ein Punkt, haben wir bisher nur so ein bisschen über Excel gemacht, haben da bisher mal ein super gutes Tool gefunden, wo wir das mit lösen. Hätten wir das gewusst, dass wir auch in so ein Sommerloch fallen, ja, das war auch ein Problem, dann hätte man das sicherlich mit einer Liquiditätsplanung irgendwie lösen können, wie viel bleibt dann am Ende des Monats noch übrig. Aber ja, wir waren kurz vorm Aus, haben aber die Kurve bekommen, warum? Weil wir einfach ehrlich und offen über unser Problem gesprochen haben. Ich glaube, wir konnten innerhalb von 2-3 Tagen unseren Umsatz, weil wir es auf Instagram ein Video gepostet haben, ich glaube, wir konnten 14.000, 15.000 Euro in 1-2 Tagen oder so machen, nur durch dieses Video. 0 Euro haben wir in Marketing dafür investiert, nur weil wir gesagt haben, ey, liebe Community, wir brauchen jetzt gerade eure Hilfe, wir sind gerade am Ende unserer Kräfte.
Ja, das ist natürlich auch, so wie du gesagt hast, auch natürlich unserer Community ein bisschen zu schulden, weil wir haben wirklich über jetzt die Jahre eine krasse Community aufgebaut, die wirklich eine sehr, sehr starke Verbindung zu uns hat und uns auch wirklich in jeder Hinsicht tatsächlich immer unterstützt, sei es jetzt mit Feedback oder auch eben in solchen Situationen, wo wir eben kurz vor dem Aus sind. Das hat uns, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr stark ein bisschen gerettet.
So. Ich glaube, hätten wir diese Community nicht, dann wären wir jetzt, würde es uns dann noch geben? Ich glaube nicht, ne?
Nee,
hätten wir nicht.
Ja. Wie kommt man denn an so eine Community? Das ist ja dann auch immer das spannende Thema. Also die zu aktivieren ist ja die eine Sache, aber sie erstmal aufzubauen und zu haben, ist ja dann das Schwierigere.
Ja, also tatsächlich war das jetzt, also seit Anfang an haben wir eigentlich sehr, sehr stark Social Media, weil gerade auch ich bin da sehr, sehr affin für. Also mir macht das Thema super Spaß, ich finde es super interessant. Und deswegen haben wir da von Anfang an wirklich Präsenz in den sozialen Medien. Wir haben uns selber auch vor allen Dingen gezeigt vor der Kamera. Wir haben coolen Content gemacht. Wir waren halt einfach, ich glaube, bei uns war halt der entscheidende Punkt zum einen, dass wir halt einfach uns authentisch zeigen. Wir zeigen uns halt auch mal, genauso wie Fabio gerade gesagt hat, mit dem Video, als wir halt kurz vorm Aus waren sozusagen, wir zeigen uns halt einfach so, wie wir sind und verstellen uns nicht. Und dann ist, glaube ich, noch ein ganz entscheidender Faktor, der ist jetzt vielleicht ein bisschen, der soll auch jetzt überhaupt nicht falsch rüberkommen, aber im Tierschutz hat man 95% Frauen. Also es sind wirklich 95% Frauen im Tierschutz aktiv und wenn dann zwei junge Männer, beziehungsweise zwei Jugendliche anfangen mit Tierschutz und das irgendwie mal anders machen, nicht immer dieses ganze Leid zeigen, diesen ganzen Schmerz, sondern einfach vielleicht mal zeigen, hey, es gibt Probleme im Tierschutz, aber wir zeigen euch auf unserem Kanal nicht nur die schlimmen Sachen, sondern vielleicht auch mal schöne Sachen, dann ist das natürlich erstmal ungewohnt für die Leute, wenn sie dann zwei so junge Hüpfer sieht wie uns.
Ja.
Und genau, ich glaube, das war auch so ein entscheidender Faktor, weil es halt irgendwie was Neues war, weil wir es halt einfach mal anders gemacht haben. Auch Thema Instagram Reels und sowas, als die dann kamen, das hat uns nochmal sehr, sehr stark gepusht und immer auch mit gewissen Aktionen, wie zum Beispiel ein Like-Kampagnen, wo die Leute halt ohne Geld einfach unterstützen konnten, das dann in Kooperation mit anderen Futterherstellern. und sowas. Also viel Kreativität und Ausdauer und genau, dann
das so. Vielleicht darf man von meiner Seite ein kleiner Insight, und wir laden manchmal, also jetzt durch Corona nicht mehr so viel, aber damals noch, wo es ein bisschen niedriger war, laden wir auch manchmal persönlich Leute ein, uns von unserer Community hier bei uns ins Hunderunde-Büro, und gehen einfach mal in so eine halbe Stunde in so ein Feedback-Gespräch. Wir fragen die Person einfach, hey, wie siehst du Hunderunde und so weiter und so fort. Ist immer sehr, sehr interessant. Kann ich auch jedem empfehlen. Persönlich ist es immer was ganz anderes, die eigenen Kunden irgendwie mal einzuladen, wenn die Möglichkeit besteht. Und da kamen auch ganz viele und meinten, hey, Luis, Fabio, ich habe euch noch nie persönlich gesehen, aber ich fühlt sich so an, als würde ich euch schon ewig kennen, weil wir, genau, und das ist das Punkt, was der Punkt, den Luis gerade gesagt hat, weil wir uns einfach zeigen, Menschen interessieren sich für Menschen und nicht für eine Marke, also nicht für, Leute wollen mit Menschen reden und nicht mit einem Logo sozusagen, deswegen können wir das auch auf dem Weg mitgeben. Der größte Effekt ist wirklich, zeig dich, ich weiß oder wir wissen, vor die Kamera zu stellen, ist out of the comfort zone, man muss halt irgendwie rausgehen, man muss halt mit seinem Handy oder mit der Kamera sprechen, ja, das ist ein bisschen komisch, aber die Leute interessieren sich wirklich für die Story, warum haben wir Hunderunde gegründet, was für Probleme kommen und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die Menschen bewegen, die Story dahinter. Und ja, das haben wir einfach in den letzten 2 Jahren mega gemerkt.
Vielleicht und ich noch. Kann mir auch vorstellen, dass diese soziale Geschichten auch ganz gut auf Instagram und Co. funktionieren, oder? Um Leute zu mobilisieren, weil es halt wirklich auch für viele Menschen ein sehr emotionales Thema ist. Also wenn man jetzt nur ein reines Produkt verkauft, da ist eine Story zu entwickeln oder zu, ihr müsst die Story nicht erfinden oder euch eine ausdenken, sondern ihr habt sie ja schon, das ist ja eure DNA.
Auf jeden Fall, also sicherlich spielt das auch stark mit rein. Eine Sache, die uns zum Beispiel auch immer super stolz macht, ist dieses, dass wir wirklich auch Menschen aufklären können, die vielleicht vorher gar nicht wussten, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Und da kriegen wir teilweise Nachrichten von Müttern, wo ihre Kinder auf uns aufmerksam geworden sind, zum Beispiel über TikTok, wo wir auch eine sehr große Community haben, die dann gesagt haben, ja, mein Kind, das setzt sich oder will jetzt unbedingt Straßenhunden helfen wegen euch. Ich finde das super, dass ihr da so ein Bewusstsein schafft und so weiter. Und das macht einen natürlich irgendwie stolz zu hören, wenn man wirklich sagen kann, hey, okay, man mobilisiert auch irgendwie die jüngere Generation, irgendwas zu tun. Sei es jetzt unabhängig davon, ob man jetzt ein Produkt bei uns kauft oder nicht, aber einfach dieses Bewusstsein schaffen ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der halt wirklich cool ist an der ganzen Sache.
Ihr habt schon gesagt, die Community aufzubauen ist eine Sache, die Community zu aktivieren. Wie ist es denn mit der Firma selbst? Also habt ihr inzwischen Angestellte? Plant ihr das jetzt irgendwie? Also ich höre es zumindest raus, dass ihr plant, das größer aufzubauen und größer aufzuziehen. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt nach diesem Aufruf, wo euch dann stark geholfen wurde?
Ja, also wir sind, Luis und ich, wir sind ja selbst noch Teilzeit, gefühlt Vollzeit dabei, neben Studium und Teilzeitjob. Aber wir haben mittlerweile 3 Teilzeitangestellte, die uns 8 bis 10 Stunden in der Woche unterstützen, im Influencer-Marketing, Kundensupport und Content-Marketing. Das klappt auch soweit, alles super. Und genau, deine Frage nochmal war jetzt bezogen auf nochmal?
Naja, also Angestellte und so weiter und wie ihr die Zukunft seht, wie es da weitergeht.
Okay, ja, sehr guter Punkt. Also wie gesagt, ab dem 1.2. wollen wir es ja Vollzeit machen und dann sicherlich brauchen wir definitiv Unterstützung. Wir wollen nächstes Jahr unbedingt wachsen, vor allem mit den neuen Produkten, mit den Leckerlis, die nachhaltigen sozialen Leckerlis, wollen wir definitiv wachsen. Und ich denke mal, unser Team wird sich da dann auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal verändern. Vielleicht nochmal 2, 3, vor allem das Thema Vollzeitangestellte wird dann auch bei uns eine Frage sein, wie viele können wir da mit ins Boot holen. Aber das Team ist eigentlich so das Wichtigste und da versuchen wir auch natürlich gute Leute in Zukunft für Hunderunde, für die Vision, die wir vorhaben, zu begeistern und zu gewinnen.
PR ist wahrscheinlich mit so einem Thema, weil wir ja gerade über die Story gesprochen haben, auch deutlich leichter. Also das eine ist ja Eigenmarketing, die Story zu erzählen, aber auch so Sachen, man hat ja immer, wenn man gründet, will man ja eigentlich irgendwie in der Presse landen. Das ist bei eurer Art von Unternehmen, bei Social E-Commerce natürlich auch, vermute ich mal, deutlich einfacher, oder? Journalisten und Journalistinnen dafür zu begeistern, eine Story über euch zu schreiben.
Ja, also wir haben jetzt tatsächlich keinen Vergleich. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist einfacher oder nicht. Aber was wir wissen, ist gerade bei so Aktionen, zum Beispiel als wir unser eigenes Tierheim mitfinanziert haben, da ist es natürlich ja, da hat es eigentlich relativ schnell funktioniert, dass wir in einigermaßen große Zeitschriften gekommen sind, Generalanzeiger, Express, aber auch beim WDR waren wir im Fernsehen beim WDR und auch kleinere lokale Zeitschriften und Zeitungen. Genau, und ja, so an und für sich zwischendurch doch eigentlich auch immer mal wieder, doch, ja. Also ja, es funktioniert schon gut mit PR tatsächlich bei uns.
Vor allem, wie gesagt, das Coole ist halt vor allem so Thema lokale Sachen funktionieren bei uns super cool, weil ne, wir sind halt zwei junge 24-Jährige, die halt irgendwas bewegen wollen und hier lokal, da kam auch schon mal die ein oder andere Zeitung dann auf uns zu und meinte, hey, wir möchten gerne eure Story irgendwie hier im XY, in der XY-Zeitung haben und dann ist natürlich auch cool, wenn dann die Presse irgendwie zu dir kommt und sagt, hey, wir möchten deine Story, weil das irgendwie inspirierend ist oder cool ist, das ist schon ein cooles Zeichen für uns, definitiv, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, oder einer von euch beiden hat gesagt, das Sommerloch, wie muss man sich das vorstellen? Warum habt ihr bei so einem zeitlosen Produkt sowas wie ein Sommerloch? Wie kam das?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich war es ja so, ich glaube, ab dem 1.7. hatten wir einen Umsatzeinbruch von fast 50%, was uns komplett irgendwie die Beine weggezogen haben, weil wir auch natürlich anders kalkuliert haben. Wir wussten es selber nicht, weil von einem Jahr hatten wir dieses Problem nicht. Und wir haben halt so folgende Gründe. Wir haben auch tatsächlich mit einigen Brands, E-Commerce-Brands auch gesprochen. Und es war irgendwie so ein universelles Problem bei vielen E-Commerce-Brands, die halt dann irgendwie in diesem Sommerloch waren. Und natürlich, da war gerade Corona, ist extremst abgeflacht. Es war schönes Wetter. Die Geschäfte haben wieder aufgemacht, die Retail-Geschäfte. Und dann sind dann natürlich viele Leute rausgegangen oder an den Rhein gegangen, spazieren gegangen, was auch immer und waren halt weniger im Online-Geschäft sozusagen und wollten da halt was kaufen. Und wie gesagt, was wir festgestellt haben, war es ein universelles Problem. Es hatten viele das Problem und eine Deutung dahin kann halt das Thema Corona halt sein, dass die Leute einfach wieder in den Retail wollten, wieder rausgehen, shoppen und uns hat es auf jeden Fall getroffen. Wie gesagt, ersten Monat 50%, zweiten Monat 40% Umsatzverlust und dann stehst du da, die Kosten werden natürlich, gehen natürlich weiter nach oben und dann stehst du da am 1.10. und guckst dir das an und denkst nur, wir haben ein großes Problem, wir haben echt ein verdammt großes Problem. Ne? Aber wie gesagt.
Aber auch gekoppelt mit eurer Problematik, dass ihr kein wiederkehrendes Dauerprodukt bisher hattet oder nicht damit angefangen habt, oder? Weil Hundefutter ist ja wahrscheinlich, wär immer relevant gewesen oder Leckerlis.
Auf jeden Fall. Also wirklich, wir sagen auch manchmal tatsächlich inzwischen, also jetzt gerade sind wir wieder so da raus aus diesem Loch und gerade geht's uns wieder ganz gut. Aber wir sagen auch immer, ist es gut irgendwie, dass das passiert ist, weil erst dadurch wurden uns wirklich so die Augen geöffnet. Und wir können halt jetzt die gewisse Dinge ändern, zum Beispiel an der Produktpolitik und so weiter, was uns halt vorher vielleicht nicht aufgefallen wäre, wenn es halt ganz normal so weitergegangen wäre. Oder zumindest erst deutlich später aufgefallen. Und es war noch an so einem Punkt, wo man sagen kann, okay, hey, wir sind jetzt noch nicht so groß, dass es jetzt mega den krassen, also wir hatten ja bisher nur Minijobber oder Nebenjobber bei uns und jetzt noch keine Festangestellten, da wäre es wahrscheinlich auch nochmal deutlich anders, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt diese Situation wäre, aber auf jeden Fall, also da sind wir jetzt dran und passen das alles an, das ist halt super passiert.
Und ich sage da auch immer gerne, Krisen sind grundsätzlich überhaupt nicht schlecht, jede Krise hat doch irgendwie oder birgt auch irgendwie einen Schatz. Und wir haben unsere Learnings daraus gezogen und unsere Lernkurve war in den letzten 2-3 Monaten ist einfach exponentiell nach oben gegangen. Und dafür sind wir einfach mega dankbar. Wir sind eigentlich, ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir sind dankbar dafür, dass wir diese Fehler gemacht haben, weil diese Fehler werden wir nicht nochmal machen. Und das ist einfach so das, was wir daraus ziehen können.
Ja. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch öfter mal vor Ort sein. Auf der Webseite sieht man auch, dass ihr Betonung legt auf nachhaltiges Unternehmen, grün fliegt, grüne Versandgeschichten, also da Klimaneutralität dann auch wahrt und solche Geschichten ausgleicht mit Atmosphäre. Wie war das jetzt während der Corona-Zeit? Das hat sich ja wahrscheinlich deutlich erschwert, dann auch vor Ort irgendwie zu sein.
Ja, tatsächlich. Also wir versuchen grundsätzlich immer drei bis vier Mal im Jahr nach Rumänien selbst zu fliegen, um uns vor Ort die ganze Situation anzugucken. Durch Corona war es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Fliegen. Ich war dieses Jahr, 2021, waren wir dreimal.
Schon dreimal, ja.
Dreimal, ne?
Aber genau. Davor war es halt deutlich schwieriger. Also da waren ja teilweise 7, 8, 9 Monate nicht.
Ja, irgendwie fast ein halbes Jahr waren wir da nicht. Ne? Da war es natürlich schon schwierig. Dann ging uns auch irgendwie an einem Punkt, ging uns ein bisschen auch der Content natürlich aus, weil wir auch natürlich selbst nach Rumänien fahren, um halt aufzuklären, um Content zu machen. Aber es ist halt super, super wichtig, halt vor Ort zu sein, weil auch das dann, und das auch ein wichtiger Punkt, auch die Leute dann mit in die Story zu nehmen, da gehen die Story-Views bei Instagram irgendwie verdoppeln sich irgendwie in der Zeit, wo wir da sind, weil das halt so ein interessanter Content ist, wenn wir da durchs Shelter gehen und die Leute mitnehmen, hey, das ist die Medizinstation, hier werden die Hunde kastriert, die wir mit deiner Hilfe gemeinsam irgendwie das Geld zusammenbekommen, hier kommt das Futter an und so weiter, das ist schon sehr interessant und für uns auch für unser Mindset ist es einfach super, super wichtig, sich immer mehr mit diesem Problem zu beschäftigen, immer weiter, weil desto mehr können wir halt auch Lösungen finden, das wirklich anzugehen und zu lösen. Mhm.
Und so von eurer Arbeit selbst wart ihr jetzt von Corona nicht so betroffen, oder? Also so Homeoffice oder so dürfte ja kein Thema sein, macht ihr wahrscheinlich eh.
Ja, genau. Also klar, in der Uni ist es natürlich, war alles online, aber das hat auch eher in die Karten gespielt, weil die Fahrerei zur Uni und sowas, das spart dann natürlich schon deutlich viel Zeit und das fand ich sogar ganz gut.
Ja. Und ich würde sagen, eigentlich, wenn man so jetzt mal auch 2020 ist ja Corona gestartet, hat uns Corona so ein bisschen auch in die Karten gespielt, würde ich sagen. Ne? Ja. So, man merkt so März, April geht's mit dem Umsetzen so leicht nach oben und wenn man sich das mal die Entwicklung anguckt, hat uns das schon so ein bisschen in die Karten gespielt. Also letztes Jahr vor allem, 2020. Muss man schon sagen.
Ja, das hört man oft, dass die Leute dann natürlich auch mehr Geld für solche Sachen übrig hatten, weil sie natürlich auch mehr zu Hause waren, weniger Ausgaben hatten durch wegfallende Reisen und solche Geschichten. Ja. Und jetzt Saison, wir sprechen jetzt im November, Weihnachtssaison ist wahrscheinlich auch immer so eine ideale Phase, wo die Leute spenden, wie sagt man da, affiner sind, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir machen im November, Dezember schon 30, 40, ja, fast sogar 50% unseres Umsatzes in diesen beiden Monaten irgendwie, weil es unser Produkt ist wirklich so das perfekte Weihnachtsgeschenk, wenn man es halt richtig kommuniziert. Hey, du kaufst deiner Freundin irgendwie was Schönes und hilfst gleichzeitig noch Hunden in Not. Besser kann ein Weihnachtsfest nicht sein, so nach dem Motto. Mhm. Und das ist halt perfekt dafür geeignet und das werden wir auch so natürlich kommunizieren, überall auf den Kanälen und ja, also die beiden Monate sind schon sehr, sehr wichtig für uns, wo wir auch viele Aktivitäten planen, ob es irgendwie Launches sind, Gewinnspiele sind oder Kooperationen mit anderen Startups. Da ist immer der Contentplan sehr, sehr voll, aber es lohnt sich auch definitiv, da Gas zu geben, weil das halt einfach sehr, sehr wichtige Monate sind.
Ja. Hunderunde.shop, Hunderunde wahrscheinlich auch in den Socials überall zu finden.
Genau, ja.
Ja. Überall. Wann starten denn die Leckerlis, wenn man jetzt sagt, okay, also ein Armband brauche ich nicht, aber mein Hund freut sich natürlich über Social Leckerlis. Wann geht's denn da los? Wann kann man denn damit rechnen?
Also, man kann es vorher natürlich nie so 100% genau sagen. Aktuell kalkulieren wir tatsächlich mit April da mal so eine erste Charge mal rauszubringen, mal so einen Testlauf zu machen. Genau, also April, wenn es gut läuft, vorausgesetzt.
Ich sag mal so, langfristig unser Ziel ist auf jeden Fall, dass nächstes Jahr zur Weihnachtszeit, November, Dezember, dass die Leute sich die Leckerlis bestellen können und dass unsere Hunderunde Leckerlis unter dem Weihnachtsbaum liegen. Komplett marktreif, komplett marktfertig. Wir werden da sicherlich auch in ganz viele Feedback-Loops reingehen müssen, aber das ist, sage ich mal, so langfristig das Ziel und auch realistisch, denken wir.
Sehr schön. Gut, dann sind wir sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. War auf jeden Fall ein spannender Einblick in euer Social, wie sagt ihr, Social E-Commerce?
Social Business.
Genau. In euer Social Business und auf weiter tolle Ideen und dass das fleißig wächst und dass sich viele andere UnternehmerInnen auch ein Vorbild nehmen, denn ich finde, eigentlich kann jedes Unternehmen ein bisschen Social-Aspekte vertragen, oder?
Auf jeden Fall, also das wollen wir auch kommunizieren. Wir wollen auch so ein bisschen als positives Beispiel vorangehen und sagen, hey, man kann auch wirtschaftlich handeln und gleichzeitig auch ein Teil sozial, also das da wollen wir wirklich ein Vorbild sein und auch zeigen, dass es funktioniert. Genau.
Ich denke halt, unser Wirtschaftssystem ist der größte Hebel für einen besseren Planeten. Unser Wirtschaftssystem derzeit zerstört unseren Planeten, auch in den letzten 30, 40, 50 Jahren, wie dort gewirtschaftet wird. So können wir nicht weitermachen. Man sieht's, man muss nur in die Welt hinausgucken, was für Katastrophen, Krisen wir gerade haben. Und was Luis gesagt hat, wir wollen jetzt auch mit, es gibt ja schon viele weitere Social Business, die es wirklich gut machen, aber wir wollen wirklich als Beispiel vorangehen und sagen, hey, die drei Säulen müssen gleich wichtig sein, wir müssen darauf achten, denn wir haben nur diesen einen Planeten, wir müssen jetzt wirklich darauf achten, dass wir für die darauffolgende Generation wirklich eine Welt schaffen, wo es sich so lohnt zu leben, und das ist auch langfristig und nachhaltig unser Ziel.
Mhm. Sehr schön. Dann weiterhin viel Erfolg, und wir schauen dann am besten einfach nächstes Jahr oder in 1 bis 2 Jahren nochmal bei euch vorbei, wenn dann die Leckerlis da sind, und schauen, wie ihr gewachsen seid, und laden euch dann nochmal zu einem Update hier in den Podcast ein, wenn ihr Lust habt.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Wir sind immer sehr gern dabei.
Macht's gut. Tschüss.
Vielen, vielen Danke. Dank. Ciao, ciao.
So, das war's für diese Woche und leider jetzt auch erstmal vorerst für diese Season. Wir verabschieden uns in die Weihnachtsferien, tanken unsere Akkus ein wenig auf, bereiten neue Folgen vor, neue Gespräche, damit ihr euch auch in 2022 auf neue Folgen dieses Formats, dieses Shopify-Podcasts freuen könnt. In der Zwischenzeit werden wir einige Recasts, also einige ältere Folgen, nochmal online stellen für euch, falls ihr die noch nicht gehört habt, und vielleicht das ein oder andere Update. Das ganze Shopify-Podcast-Team wünscht euch eine erholsame Zeit. Kommt gut ins neue Jahr, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, und wir hören uns 2022 wieder. Tschüss!